Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 135 und ich möchte mit einem Terminus beginnen. Finale. Leute, es ist soweit, Finale steht vor der Tür und wir können es ja sagen, der Sebi, dem ging es vor Spiel 7 gegen Wolfsburg jetzt nicht ganz so gut.
Ja, was übrigens gut ist, also wenn es dem Sebi nicht so gut geht. Also ich mag den Sebi, aber manchmal ist es mir lieber, es geht ihm nicht so gut, weil meistens geht es dann für uns gut.
Sebi, wie ist das Wetter? Wir finden am Donnerstagabend 20.55 Uhr.
Spitzenmäßig. Also jetzt geht's mir gut, ja.
Ist das jetzt wieder ein schlechtes Omen?
Nö, gar nicht. Also es ist jetzt so in der Phase, da bin ich jetzt sehr klar. Finale und ist super und Ding, aber Straubingen raus, Mannheim raus, also ich bin jetzt, also es ist jetzt, es kann jetzt nur noch gut, also es ist gut, also es ist gut und es kann noch besser werden.
In dieser Saison auf jeden Fall. Wir werden, das können wir gleich mal sagen, in dieser Stammtisch-Episode nicht nur über die Halbfinalserie sprechen und die Finalserie. Es geht auch noch ein bisschen drüber hinaus. Es geht um die nächste Saison und es geht um etwas, was 2027 stattfinden wird. Es ist also nicht alles so extrem verständlich und super duper heute, aber wir haben viel zu diskutieren. Aber ich sag mal vielleicht aus Münchner Sicht so ein bisschen negativen Aspekt, den machen wir gleich mal weg. Gern geschehen, Adler Mannheim, dass der EHC Red Bull München euch noch in die Champions League gehievt hat?
Eigentlich nicht gern geschehen, aber bringt euch gefälligst mal an und vertretet dann nächstes Jahr Deutschland auch mal würdig in dieser Liga mit und international ist ja was anderes und von daher auf, liebe Adler.
Absolut. Lasst uns einen kurzen Blick zurückwerfen auf die Serie gegen Wolfsburg. Liebe Grüße an dieser Stelle sowohl an den lieben Sven von 3&3 Overtime, der insgesamt dreimal jetzt in München war. Wir haben mit ihm gemeinsam aufgezeichnet. Auch Glückwunsch an die Wolfsburger für eine ziemlich geniale Halbfinalserie, vor allem aus deren Sicht mit dem besseren Ende zwar für München. Aber man muss die Hüte davor ziehen, was Wolfsburg in dieser Serie gemacht hat.
Total. Und ich werde den Sven vermissen, weil ich war ja auch dreimal in Wolfsburg. Und jetzt haben wir uns so aneinander gewöhnt, dass wir uns alle 2-3 Tage treffen. Svenny, nächste Saison kommt.
So ist es. Was können wir sagen zu der Serie gegen Wolfsburg? Was müssen wir sagen aus Münchner Sicht?
Zach war's. Hui zu Zach.
Es war unnötig, Zach.
Ja, auch das. Und
Stuart Hockey halt.
Es nervt mich jetzt im Nachhinein nur deswegen, was mich am meisten dran eigentlich nervt, ist, dass wir jetzt gar keine Pause haben. Also nicht die Spieler, ich rede schon von uns Fans. Die Spieler können es ab.
Ja. Also ist es nicht vielleicht sogar, man redet immer von Vorteil, dass du durchatmen kannst und Kräfte regenerieren. Andererseits wird man auch immer wieder im Spielflow bleiben. Hebt sich das nicht gefühlt irgendwie auch so ein bisschen auf jetzt dann mit Blick auf die Finalserie?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, so eine Finalserie hat doch nochmal eigene Vorzeichen, oder? Also im Finale, da ist jeder gallig drauf.
Es ist auch das erste rein bayerische Finale seit Einführung der Playoffs in Deutschland. Das ist schon auch irgendwie bemerkenswert.
Und Erster gegen Zweiter, die beiden mit Abstand besten Teams der Hauptrunde, kurze Wege und Derby und trotzdem nicht so nervig wie die komischen Kerle da aus Niederbayern oder aus der Westvorstadt. Fast perfekt.
Ja, das finde ich jetzt wirklich am allerschönsten, wenn man sich so, weil es jetzt so ein Derby ist, dass man halt sportlich ernst nimmt. Nicht, weil es irgendwo hilft, ein höflicher Mensch zu bleiben. Also es ist halt nicht Straubingen. Also es ist...
Es ist ein Derby auf höchstem sportlichen Niveau, ohne dass einem irgendwelche Gradler außenrum auf die Eier gehen.
Ja, genau.
Bevor wir den kompletten Fokus auf die Finalserie gegen den ERC Ingolstadt gleich richten, glaube ich, macht es Sinn, die Halbfinalserie und damit auch die bisherigen Playoffs des ERC Red Bull München abzuschließen. Und wir waren hier gestern allesamt am Oberwiesenfeld. Ich war danach noch auf der Pressekonferenz und auch in der Mixed Zone und da gab es die Gelegenheit, mit Patrick Hager zu sprechen, für den das ja durchaus ein sehr spezielles Finale auch ist, gegen seinen Ex-Verein, mit dem er 2014 auch Meister geworden ist, an dieser damals wirklich ja sensationellen Meisterschaft von Platz 9 zum Titel, war er ja auch mit der einen oder anderen Torbeteiligung nicht gerade unmitverantwortlich. Und hören wir doch einfach mal rein, was El Capitano da gestern nach dem Spiel über die Serie und auch mit Blick auf die Finalserie gegen Ingolstadt gesagt hat.
Gratulation. Gestern gegen der X-Team. Du kennst ja nur den einen oder anderen. Ist es für die nochmal spezieller das Finale als das Finale ohne Hinspiel?
Ja, ich denke auf jeden Fall speziell. Ich meine, jeder weiß um die Vergangenheit und vor allem auch ja, um die erfolgreiche Vergangenheit. Ich meine, wenn du beim Verein eine Meisterschaft gewinnen kannst und dann auch noch die erste in der Vereinsgeschichte im Jahr drauf auch wieder im Finale gewesen und dann eben auch gescheitert. Also von dem her habe ich natürlich Bezug dazu. Ich sage, im Management, glaube ich, ist einiges verändert worden, seitdem ich dort war. Aber in der Mannschaft ist doch der eine oder andere noch da. Wenn man jetzt an Wakschi anschaut, der damals als junger Spieler dazugekommen ist und mittlerweile Kapitän in Ingolstadt ist, also hat sich super entwickelt. Also definitiv, den einen oder anderen kennt man natürlich, die deutschen Jungs sowieso. Aber prinzipiell war natürlich Köln auch noch dazwischen, aber da jetzt lügen, wenn das jetzt nicht ein besonderes Spiel für mich ist.
Ingolstadt ist auch Kevin Reichs Geschichte in den letzten Wochen. Hat dich diese Geschichte irgendwie bewegt, weil du ihn kennst und wie schätzt du ihn so als Torhüter
ein? Reicher war bei uns auch schon ein sehr junger, talentierter Goalie, der, denke ich, jetzt in Ingolstadt den nächsten Schritt gemacht hat, jetzt speziell auch eben in die Playoffs. Nach dem Ausfall vom Garteig einfach da ja, nahtlos angeknüpft hat und für die, glaube ich, in der Mannheimer Serie durchaus ausschlaggebend war. Und wir werden uns darauf vorbereiten. Wir haben jetzt zwei Serien gehabt, wo wir zwei sehr starke Goalies auch gehabt haben. Das heißt, das wird uns nicht überraschen, wenn der hinten vielleicht einmal jemand rausfällt, wo man meint, den soll er da nicht halten. Deswegen, wir werden jetzt uns regenerieren, ausruhen, Beine hochlegen und dann ab morgen uns intensiv auf Ingolstadt vorbereiten.
Hilft es, wenn man Torhüter besonders gut kennt?
Ich glaube nicht. Das macht in dem Moment jetzt macht das keinen Unterschied. Vielleicht, wenn du jetzt am Penalty gerissen und laufst hier, dann sagst du vielleicht, da kannst du dich erinnern, was vielleicht damals im Training funktioniert hätte oder nicht. Andersrum kann man auch sagen, ist für ihn ein Vorteil, weil er vielleicht den einen oder anderen Spieler auch kennt, was vielleicht dem seine Vorlieben sind zum Schießen. Ich glaube, dass da mehr draus gemacht wird, wie es tatsächlich ist. Letztendlich musst du schauen, dass du dem Gegner dein Spiel aufzwängst. Das wird Ingolstadt auch mit uns probieren. Und am Ende des Tages gewinnt wie immer der weniger Fehler macht.
Du hast ja gesagt, du schießt keine Penalties.
Ich schieße keine Penalties, nein. Also da bin ich raus aus der Nummer.
München-Ingolstadt ist ja auch 1 gegen 2 jetzt aus der Hauptrunde im Finale. Wenn du an Ingolstadt an die Hauptrunde zurückdenkst, wir haben ja einen neuen Trainer, dieses Jahr viel Neues. An was denkst du zuerst, wenn du an sie auf dem Eis denkst?
Oh, unglaublich stark läuferisch. Also ich glaube, dass die mit die schnellste Mannschaft in der Liga waren, die ganze Hauptrunde. Also gegen die war es immer ein sehr hohes Tempo im Spiel und ich denke, das wird uns jetzt auch wieder ja, auf uns treffen oder auf uns zukommen. Und da geht es halt auch gut einzustellen, eben diese Balance zu haben, dass man eben nicht von dem Speed überrascht wird, den sie haben. Aber wie du richtig sagst, jetzt ist 1 und 2 im Finale. Die haben sie über 56 Spiele lang auch in die Position gekämpft. Es war sicher kein Zuckerschlecken, der Weg der Playoffs für beide Mannschaften bisher. Wenn man jetzt von Ingolstadt die Düsseldorf-Serie anschaut, die hart umkämpft war. Und letztendlich hat sie die Qualität aber durchgesetzt. Und wir freuen uns jetzt riesig drauf, dass wir einfach ein bayerisches Finale haben. Wir haben kurze Wege. Jeder zweite Tag Spiele heißt auch, dass eigentlich der freie Tag der Reisetag ist. Das fällt jetzt in der Serie ein bisschen weg. Das heißt, du hast vielleicht auch die Möglichkeit, noch ein bisschen besser zu regenerieren. Und Ich glaube, für die bayerischen Eishockey-Fans, glaube ich, gibt es nichts Schöneres jetzt.
Eigentlich unglaublich, dass das erste bayerische, rein bayerische Finale ist.
Ja, na, ist erstaunlich. Das war ich schon. Wir haben vor die Playoffs war ein Kollege die Frage gestellt, auch mit Straubing auf 4, so quasi, dass wir jetzt einmal ein bayerisches Matchup in die Playoffs kriegen. Und dann, wie gesagt, hat der Wolfsburg jetzt Straubing ausgeschalten und dann von 2-3 Möglichkeiten hin zu dann vielleicht gar keiner war alles drin. Und jetzt hat, glaube ich, ist für euch alle schön, habt viele Geschichten, die ihr schreiben könnt und könnt jeden zweiten Tag füllen. Und wie gesagt, wir versuchen unsere Leistung am Eis zu bringen und eben uns auf uns zu fokussieren. Und dann wäre es unglaublich schwer, uns zu schlagen. Ja.
Wenn man sich jetzt mal so euren Playoff-Verlauf anguckt, welche Lehren könnt ihr aus euren Serien jetzt ziehen fürs Finale? Wo muss mehr der Fokus liegen? Was müsst ihr noch besser machen?
Ich denke, grundsätzlich diese Balance. Wenn man jetzt auch speziell die Wolfsburg-Serie anschaut, ich glaube, dass wir in jedem Spiel, was Großchancen angeht, eigentlich überlegen waren. Aber Wolfsburg halt mit ihrer unglaublichen Leidenschaft und auch mit einem super Strahli hinten eben da versucht haben, uns irgendwie aus der Ruhe zu bringen. Und da haben wir es teilweise eben auch gehabt, dass wir die Geduld verloren haben. Und dann haben wir in eine Kartenreihe gespielt und die haben in eine Konter setzen können. Und das ist was halt immer entscheidend ist, dass du nicht, wenn du Überhand hast und du machst deine Chancen im ersten Moment nicht rein, dass du diese Geduld verlierst und auf einmal springt der Verteidiger auch noch mit 4 rein und der Stürmer sichert den Verteidiger nicht mehr ab, weil er denkt, so, jetzt müssen wir es aber unbedingt machen. Und ich denke, das ist schon eine Lehre, die man aus beiden Serien ziehen können, was auch gegen Bremerhaven in den ersten zwei Spielen so war, wo wir gesagt haben, es kann ja nicht sein, wir schießen 56 Mal aufs Tor und dann verlierst du 2-1 am Schluss. Ja. Und das sind eben Momente, wo du weißt, es kommt alles zu dir, wenn du dafür arbeitest, aber du darfst in erster Linie dem Gegner halt einfach keine einfachen Chancen und einfachen Tore geben.
Kannst du uns kurz noch ein Stimmungsbild aus der Kabine geben? Wie war es gerade? Wie war die Stimmung im Team? War viel Erleichterung da?
Nur Erleichterung, ne? Also jeder war fokussiert auf der ganzen Serie und jeder war halt fokussiert und davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und deswegen war eher die Freude dann auch da und nicht Erleichterung. Also ich habe halt so keinen Moment das Gefühl gehabt, dass wir in der Kabine jemanden sitzen gehabt haben, der einen Schläger zu festhält, weil der Druck zu groß ist oder irgendwas, sondern eigentlich muss ich sagen, dieses Jahr war es in die Playoffs so, wenn man jetzt auch Spiel 3 gegen Bremerhaven anschaut, wenn der Druck am größten war, dann haben wir oft unsere besten Spiele gemacht und das sorgt von dem Charakter, den die Jungs auch in der Kabine haben, dass du eben nicht einknickst vor diesem Druck, sondern breite Brust und dann dich auf das fokussiert, was du kannst und das muss das Ziel für uns auch jetzt in der nächsten Runde sein. Wir müssen uns auf uns fokussieren und respektieren, wie Bremerhaven und Wolfsburg, natürlich auch Ingolstadt und die Arbeit, die machen, aber wissen natürlich auch, dass wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wir einfach uns die Chance geben, einen Titel zu holen. Ne?
Patrick Kager nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Ziemlich viel drin. Was sagt ihr? Vor allem im Blick auf, was besser werden muss. Haben wir da mal irgendwas zu ergänzen?
Das ist ganz schlimm, weil eigentlich können wir jetzt an der Stelle auch aufhören und den Soundfall genauso stehen lassen.
Du, wir haben noch ein bisschen was.
Also ich möchte zum Thema Patrick Hager jetzt auch mal sagen und das habe ich der Sebi hat das gestern auch, wir haben das gestern oben bei uns am Platz auch schon gehabt. Der ist einer von denen, wo ich sage, echt grandiose Leistung im Halbfinale. Gerade vom Einsatz her, wow. Richtig, richtig, richtig nice und ist da echt gut vorangegangen und war wirklich auffällig und ich glaube, das muss man auch mal besonders hervorheben. Der macht echt so ein Captain-Ding. Sehr, sehr nice. Wenn du fragst, was besser werden muss, ja, ich sage mal so, ich hätte nicht gedacht, dass ich das in der Playoffs mal sagen werde dieses Jahr, aber ich glaube, bei uns unter anderem die Torhüterleistung müsste ein bisschen stabiler werden.
Ja, wir wissen alle, was Matthias Niederberger kann, aber er hat nicht diese Souveränität, die man aus den Berliner Meisterjahren kennt. Da muss man vielleicht jetzt auch ein bisschen zu seiner Verteidigung sagen, er hat auch öfters mal das Problem gehabt, dass er nicht so viele, extrem viele Schüsse bekommen hat und dass er bei der einen oder anderen Situation vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung auch von der Defensive hätte haben können.
Ja,
trotzdem. Also ein bisschen undankbar war es schon auch. Wir müssen aber, glaube ich, auch nicht drüber reden, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist.
Ja, also mir ist gestern schon aufgefallen, dass er solche Ausflüge aus seinem Tor nicht mehr unternimmt.
Ja, zum Glück. Nein, aber ich würde gerne noch mal kurz zu Patrick Hager zurückkommen. Was mir richtig gut gefällt, was mir unter der Saison, obwohl wir deutlich vorne waren, nicht so gefallen hat, als wir auch diese Schwächephase hatten. Vielleicht muss das auch sein, oder auch davor dieses, egal, wenn du irgendwo gefragt hast, was los ist oder was geht, dann war immer alles super, alles Friede, Freude, Eierkuchen, und es fällt halt rein, obwohl jeder, der, ich sage jetzt mal, im Jahr mehr wie 2, 3 Eishockeyspiele live anschaut, durchaus einen Blick dafür hatte, dass manche Sachen halt einfach nicht passen. Und das gefällt mir mittlerweile wirklich auch ganz gut, dass Patrick Hage das auch dann auch anspricht. Und ja, also ich finde das sehr, sehr, sehr angenehm, dass das auch so nach dem Spiel oder in diesen Interviews dann auch wirklich so Aussagen sind, die man von der eigenen Beobachtung her, von den Rängen aus irgendwo auch mit nachvollziehen kann und die, ich sage jetzt mal, der Großteil so auch annimmt. Das hat man mittlerweile nicht mehr so oft im Profisport bei irgendwelchen Interviews danach oder so, dass da nicht übertrieben, aber doch klar gesagt wird, was gerade los ist, und eben auch mal sagen, was man besser machen kann oder was halt gerade nicht läuft, oder vielleicht auch mal deutlich auch mal sagen, was er auch tut, was man vielleicht in der ganzen Situation auch mal gern vergisst als Zuschauer oder so. Und also er gibt ja auch in seinen Interviews relativ häufig auch Einblicke, wie es jetzt gerade so ist als Teamsportler oder eben als Captain. Also das finde ich sehr angenehm.
Für einen war die Halbfinalserie natürlich auch noch etwas ganz Besonderes, und das ist auch unsere zweite und letzte Stimme zum Halbfinale München gegen Wolfsburg. Das ist natürlich Chris D'Souza, der, wie ich finde, einen großen Impact hatte in den Playoff-Serien, seit er wieder auf dem Eis steht, und auch gegen sein Ex-Team Wolfsburg durchaus Akzente hat setzen können. Und natürlich wollen wir euch auch nicht vorenthalten, was Chris D'Souza nach dem Spiel noch gesagt hat.
Hi Chris, we talked after the game in England, the last game, and you told me it would be an awesome series to play them in finals. Right now, you got what you wanted, so what do you expect from the series?
Yeah, they're a great team. We're looking forward to it. We're glad to be in the finals with them, and probably going to be another long one. We have a lot of respect for that team, so looking forward to it.
Still got the cut from the English that game, right?
Yeah, I've cut it open like 3 times now, so it ain't going away anytime soon.
How special are the final series, because it's a Bavarian derby for you and for the fans also?
Yeah, I mean, it's great. Like, we're just happy to be there right now. Close it out tonight, and trying to get some rest here and be ready for Friday. Whether it's a Bavarian derby, whether we had to play someone else, it doesn't matter. We're in the finals and we're looking to win.
What can you learn about the journey from your journey for the playoffs, for the finals? What is your key learning? What has to be better in the final series?
Well, I think we've been pretty good. When we get down in series, we're confident that we can come back. And, we've really learned to just stick with it throughout this series. I think most nights we've probably been the better team, and we've run into a hot goalie especially, and that could be really frustrating when you're throwing a bunch of pucks on net and they're not going in. But we just stick with the game plan, and we ended up getting the win. So just keep doing what we do, keep playing our game, and hopefully it should be enough.
Regular season is one story, playoff is another story. I have the feeling that you are kind of a playoff player with your bit away how you play. Can you tell me a little, can you explain what does happen when you get into the playoffs? What is changing?
Yeah, I've always prided myself on being a playoff player. You got to step up. Everyone's got to step up. And, the game's hard. It's hard to score goals. You got to get to the net. You got to take some bumps and bruises and battle your way through a lot of things. So it's not easy. And, I think my game kind of resembles a playoff style game. So I think hopefully I could just keep doing that for the next series.
The previous year, you played this season on the other side. So what was the difference for you between these two series, last year and this year?
Well, the difference was I had a different color jersey on, and this time I won. So they had a great team over there, and I enjoyed my time there with those guys. I have a lot of really good friends, but I'm really glad to get the win today. It feels great. You always want to beat your old team. You never want to lose to your old team. And yeah, I'm just really happy to get it done today.
Ganz lustig, Chris D'Souza hatte hier oberhalb der Nase so einen kleinen Cut und den hat er seit einem Ingolstadt-Spiel während der Regular Season und der ist ihm quasi jetzt während der Playoff-Zeit ist der dreimal aufgegangen. Also das nimmt er jetzt mit in die Finalserie. Am besten verschließt sich doch mit einem kühlen Kaltgetränk aus einem großen Pott. So eine Wunde, würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen, dass da würde sich dann der Kreis oder der Cut schließen.
Und der ewige Kreis, ja, das wusste nicht nur Walt Disney.
Ja. Ich würde gern noch eins rausheben aus dieser Halbfinalserie.
Hebe.
Oder insgesamt, um hier den Wolfsburgern auch nochmal ein bisschen Tribut zu zollen. 7 Stunden Eiszeit. 7 Stunden Eiszeit, Jordan Murray. Der war in jedem Spiel 30 Minuten auf dem Eis. Also jetzt mal.
Außer Spiel 7.
Ja, jetzt mal abgesehen. Ich glaube nicht, dass das in Spiel 7, dass das Absicht war. Es war saudumm. Es ist vorbei. Es ist zum Glück nichts. Oder wir wissen nicht, ob was Schlimmeres passiert ist. Es hat nicht so ausgeschaut. Maxi Super war dann wieder, also da. Aber das muss man auch schon mal irgendwo, denke ich, als Punkt noch mal rausheben.
Ja, durchaus.
Also 7 Stunden, ich könnte es nicht.
Ich glaube, das könnte keiner von uns. Okay. Was wir tendenziell könnten nach einer potenziellen Meisterschaft wahrscheinlich 7 Stunden Podcast-Aufzeichnung machen, aber wären wir wahrscheinlich nicht.
Aber auch das nicht.
Nein. Also irgendwann ist einfach Schluss.
Aber ich gebe Sebi recht, ich glaube, ich will das auch nochmal sagen, also Wolfsburg hat da, glaube ich, alles reingeschmissen und ja, also es gibt sicher Punkte, wo wir alle gesagt haben, da muss unsere Mannschaft besser spielen und besser liefern oder besser verteidigen oder jeder hatte ja so seine Kritikpünktchen. Man muss aber schon auch mal sagen, dass Wolfsburg eine harte Nuss war. Also gerade defensiv. Ich glaube übrigens, dass wir da in der Finalserie eine andere Art von Eishockey sehen werden und deswegen glaube ich, auch für den neutralen Zuschauer vielleicht noch unterhaltsamer als Eishockey sehen wird.
Das können wir wahrscheinlich wirklich erwarten. Lass uns das Thema Wolfsburg abschließen mit dem Spruchband aus der Nordkurve. Same procedure as every time Wolfsburg. Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt,
dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Lasst uns blicken auf die Finalserie. München gegen Ingolstadt. Es ist das Finale der kurzen Wege. Es ist das Finale der beiden besten Hauptrundenteams. Und es ist auch ein bisschen die Serie der Geschichten, der menschlichen Geschichten. Patrick Hager haben wir schon angesprochen bei seinem Ex-Verein. Rein theoretisch könnte er bei einem Sweep, wovon ich persönlich jetzt nicht ausgehe, in Ingolstadt im Münchner Trikot den Pott stemmen. Es kommt zum Wiedersehen mit Kevin Reich. Können wir vielleicht auch noch dann das ein oder andere Wort drüber verlieren. Und es ist eine Serie der kleinen Hallen, die dafür dazu sorgen, dass Ticketshops zusammenbrechen.
Ja, alles übrigens ausverkauft. Also die vier Spiele, die im Markt sind, sind komplett ausverkauft.
Das ist schon bemerkenswert. Und auch der Auswärtsrun, lieber Egel, ist durchaus aus Münchner Sicht bemerkenswert, ne?
Ja, also ich glaube, auf beiden Seiten gibt es jeweils 400 irgendwas Tickets, also für die bei uns und für uns bei denen. Und das hört sich, also aus Münchner Sicht hört sich das erstmal viel an. Hey, wir 400 Leute auswärts, aber ich glaube, wir könnten noch viel, viel, viel mehr abnehmen. Man, jeder kann es ja lesen. Es gibt Partybusse, es gibt normale Busse, es gibt riesengroße Nachfrage und das werden ganz stimmungsvolle Spiele dort auch in Ingolstadt. Und ich bin mir auch sicher, dass es auf der anderen Seite aus Ingolstadt nicht anders ist. Und deswegen, ja, das wird eine coole stimmungsvolle Serie.
Es ist das dritte Finale für Ingolstadt nach 2014 und 2015. Und für München, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist es die sechste Finalteilnahme. Das ist schon echt eine Hausnummer. Vor allem die sechste Finalteilnahme, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in den letzten 8 Jahren.
Ja. Langsam dürften wir mal wieder eins gewinnen, ja.
Ja, also durch die Münchner Brille auf jeden Fall.
Ja. Also die letzten 3 Endspiele, in denen man war, hat man allesamt verloren. Aber davor hat man 3 Endspiele gewonnen. Jetzt wird es Zeit, das Dings wieder umzudrehen.
Wir wollten natürlich, also, oder fangen wir erstmal damit an. Es waren der ein oder andere Ingolstadt-Beobachter war ja am gestrigen Spieltag 7 zwischen München und Wolfsburg auch in der Halle und hat sich das angeguckt, wer es denn wird. Und ich glaube, die sind auch schon auch mit dem einen oder anderen Eindruck nach Hause gefahren. Und wir haben ja hier an diesem Stammtisch schon den ein oder anderen DEL-Podcast per Gast zugeschaltet gehabt, um halt Expertisen irgendwie einzuholen, Eindrücke oder Einblicke auch, weil wir können ja nicht überall Mäuschen sein und alles komplett quer im Blick haben. Und uns ist tatsächlich aufgefallen, die Ingolstädter Kollegen haben tatsächlich noch gefehlt. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile dann fast durch. Oder? Also ich glaube, viel fehlt jedenfalls nicht mehr. Ingolstadt hat gefehlt, das ändern wir jetzt. Liebe Grüße nach Ingolstadt zum Pantherholiker-Podcast, zum Taskforce Kleeblattl. Und da war der Markus so lieb und hat uns einen kleinen Einblick geschickt, was uns denn erwartet, wie denn bisher die Playoffs des LHC Ingolstadt so gelaufen sind. Ja, und auf was wir aus Münchner Sicht dann auch so ein bisschen achten können und dürfen.
So, servus miteinander, ich bin's, der Markus vom Pantherholiker-Podcast Taskforce Kleeblattl und ich freue mich natürlich erstmal auf eine sehr spannende Finalserie gegen euch, gegen Red Bull München und will auch hier jetzt gerne der Packmas-Gemeinde ein bisschen meine persönliche Einschätzung zur Finalserie aus Ingolstädter Sicht wiedergeben und ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Stärken bei den Panthern. Wir haben ein brutales Kollektiv. Also ich gehe schon seit fast 30 Jahren zum Eishockey und sowas, wie ich in dieser Saison von dieser Mannschaft erlebt habe, habe ich in dieser Art und Weise noch nie so extrem wahrgenommen, dass man in einem Kollektiv so stark zusammengewachsen ist, wie es aktuell so läuft. Die Mannschaft 2014 ist brutal zusammengewachsen, weil sie, ja, quasi aus dem Nichts kam, war am Boden zerstört und dann hat sich das selbst entwickelt, aber kann man mit 2023 nicht wirklich vergleichen. Die komplette Saison ist man schon quasi eine verschworene Einheit, auch die Spielerfrauen vor allem, was es ein sehr wichtiges Faustpfand ist, sind befreundet, machen sehr viel miteinander, was in den letzten Jahren vielleicht nicht so der Fall war und Happy Wife, Happy Life sagt man so schön. Also macht natürlich auch was aus, wenn die Frau glücklich ist, dass man auch einfach sich auf das Eishockey konzentrieren kann. Und da ist beim ERC definitiv so ein Gemeinschaftsgefühl am Start, was ich so in dieser Form noch nicht erlebt habe. Das, wie gesagt, eine der großen Stärken. Natürlich haben wir auch super Einzelspieler. Wir haben ein starkes Torhütergespann mit Kevin Reich und Michael Garteig, wobei Michael Garteig sich ja leider verletzt hat. Aber zu der Personalie komme ich nachher nochmal ganz kurz. Und die großen Stärken, wie gesagt, sind halt einfach natürlich unser schnelles Umschaltspiel, dass wir brutal defensiv stehen. Also wie gesagt, da hat man nochmal eine Schippe oder wenn nicht sogar zwei Schippen draufgelegt in den Playoffs, was die Defensive betrifft. Und bei 5 gegen 5 fand ich persönlich, weder Mannheim noch Düsseldorf, die ja unsere Gegner waren bisher, haben die da gegen uns eine Chance gehabt. Also wie gesagt, wenn der ERC eine Schwäche hat, dann ist es das Thema Effizienz. Wir lassen sehr, sehr viel liegen. Was vielleicht bei einem engen Spiel dir vielleicht den Sieg kosten könnte. Aber vor allem gegen Mannheim hat man es gesehen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das heißt, wir bringen auch mal ein 1-0 über die Zeit oder ein 2-0, wie jetzt am letzten Spiel gegen Mannheim. Das waren eigentlich immer enge Kisten, die Spiele bei uns. Und ja, reicht fürs Finale. Ja, also ein hoher Sieg bringt ja auch nur einen Sieg in der Serie und am nächsten Spiel geht es wieder bei 0-0 weiter. Das, wie gesagt, wäre jetzt so ein bisschen die Schwäche, die ich so bei uns ein bisschen sehe, das Thema Effizienz, aber wie gesagt, wir haben auch noch eine sehr hohe Euphorie. Das ist natürlich, nachdem wir jetzt 2015 das letzte Mal im Finale standen, ist es jetzt erst unsere dritte Finalteilnahme. Und da, wie gesagt, merkt man schon natürlich in der kompletten Stadt, die dreht gerade komplett hohl, Ausnahmezustand etc. pp. Finale merkt man deutlich, dass das in Ingolstadt doch eher selten ist, aber doch sehr besonders gelebt wird. Man merkt es zum Beispiel jetzt auch beim Thema Kartenverkauf, wie alle am Rad drehen, weil sie gerade keine Karten bekommen oder versuchen noch irgendwie an Karten zu kommen. Das ist schon sehr extrem aktuell, was da so im Fanbereich möglich ist. Stimmungstechnisch sind wir, obwohl wir jetzt in dieser Saison eine etwas durchwachsene Zuschauerzahl hatten, hat mich auch persönlich aufgrund der Leistung der Mannschaft gewundert, aber hat verschiedenste Gründe beim einen oder anderen, warum er ferngeblieben ist. Aber zu den Playoffs sind sie wieder alle da, wie es meistens so ist, wenn es gut läuft und um was geht, dann gönnt man sich doch mal ein Eishockeyspiel. Aber auch die Stimmung in der Saturn Arena war immer packend, immer sehr laut, sehr kreativ und da hat man auch vor allem auswärts immer brutal abgeliefert, was die Fanbase betrifft. Und wir waren dann, glaube ich, auch mit knapp 1000 Leuten mal in der Saison bei euch und es war auch ein sehr geiles Spiel, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht gepasst hat. Zum Thema München hätte ich auch nur so meine persönliche Einschätzung. Also München kann sich eigentlich nur selber schlagen. Wir können Meister werden, ihr wollt Meister werden. Natürlich wollen wir das jetzt auch, wenn wir schon mal drin sind. Aber Ingolstadt hat sein Ziel definitiv schon mit dem Erreichen des Halbfinals erreicht. Und natürlich mit der Champions League als kleines Zuckerl sind wir schon über unseren Erwartungen, die wir anfangs der Saison hatten. Aber wenn man schon mal im Finale steht, will man den Pott auch holen. Also gehe ich auch davon aus, dass wir auch alles dafür tun werden, dass wir am Ende die Meisterschaft nach Ingolstadt holen. Aber wie gesagt, in München habt ihr natürlich ein komplett anderes Spielermaterial wie wir jetzt. Eure vierte Reihe oder die Spieler, die vielleicht übrig sind, weil sie nicht im Kader passen, werden bei uns wahrscheinlich erste Reihe Spieler. Das merkt man schon allein an der Qualität. Aber unser Fastpfand, ich habe es vorhin gesagt, das Kollektiv und das war auch gegen Mannheim mitunter spielentscheidend, dass wir da halt einfach eine brutale Mannschaft auf dem Eis haben, die wo jeder für jeden alles gibt. Kevin Reich, ich habe es vorhin auch gesagt, hat ja Michael Garteig, der sich verletzt hat, im Tor beerbt. Ich gehe davon aus, dass Garteig nicht mehr aufs Eis kommen wird, aber wer weiß, vielleicht geschehen noch Wunder. Es wäre aber verwunderlich, dass Kevin Reich nach seiner brutal starken Halbfinalserie gegen Mannheim jetzt aus dem Tor verdrängt wird. Und die Personalie Kevin Reich entwickelt sich so für mich auch ein bisschen zu einer kleinen Cinderella-Story. Aufgrund seiner privaten Schicksalsschläge, die er verkraften musste, wo es dann nicht so lief bei ihm. Aber jetzt ist er wieder voll da. Und ich glaube, dieses Kapitel, diese Geschichte Kevin Reich ist noch nicht zu Ende geschrieben. Und ja, wer weiß, ne, vielleicht am Ende sogar mit einem Titel. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass diese Serie nach Spiel 5 oder Spiel 6 sogar schon entschieden wird. Und ja, das wäre so meine persönliche Einschätzung und Beitrag hier aus Ingolstadt für die Finalserie. Und liebe Packmas-Gemeinde, wenn es nicht mit einem vierten Titel klappt, seid nicht traurig, gönnt uns einfach den zweiten. In diesem Sinne, viel Spaß in der Finalserie, bleibt gesund und wir sehen uns im Stadion. Pfiat euch!
Ja, Markus, vielen lieben Dank für die ausführliche Einschätzung zur Finalserie. Grüße nach Ingolstadt und ich wage jetzt mal die Prognose. Einem Kevin Reich würde man es gönnen, Ingolstadt als Standort oder Verein vielleicht aus Münchner Sicht eher weniger.
Die Prognose, glaube ich, trifft ziemlich gut zu. Bin der Kollege versucht, es ist schon ganz lustig eigentlich, ne? Er möchte sie eigentlich zum Favoriten erklären, traut sich aber nicht so recht und kommt deswegen an der einen oder anderen Ecke mit echt Understatement um die Ecke.
Aber ja, aber da kann man natürlich vortrefflich drüber diskutieren und ich glaube, wenn wir jetzt über eine Favoritenrolle reden wollen würden, mein Bauchgefühl sagt, oder das habe ich gestern vor Spiel 7 bei uns in der Runde ja schon gesagt, aber auch an dieser Stelle, egal wer jetzt im Finale steht, der Playoff-Flow schiebt die Favoritenrolle für meinen Geschmack minimal Richtung Ingolstadt. Wie seht ihr das?
Boah, weiß nicht. Also ich habe ja, glaube ich, im Viertelfinale oder so habe ich schon gesagt, Ingolstadt ist für mich jetzt so der Favorit auf die deutsche Meisterschaft, außer uns. Ich bleibe dabei, dass wir entscheiden, wer deutscher Meister wird. Bin immer noch der Überzeugung, spielen wir unser bestes Eishockey, dann kann Ingolstadt sich lange strecken, aber wir werden es am Ende für uns entscheiden. Aber das muss natürlich auch erstmal spielen und die Mannschaften sind so nah beisammen.
Oh, ich habe halt Angst, dass das jetzt ist halt so wieder, jetzt haben wir Bremerhaven gehabt, jetzt haben wir Wolfsburg gehabt. Ich habe echt Angst, dass wir jetzt die nächsten, ich meine, ich habe mir ein paar Spiele Ingolstadt gegen Mannheim angeschaut. Ich habe halt echt Angst, dass das jetzt halt die nächste Geschichte wird, dass da eine Mannschaft komplett hinten drin steht und versucht ich fahre mal einen Konter und habe eine 1-0-Führung und stapel mich dann hinten rein, Geschichte wird, aber
die haben ja noch mal mehr Qualität in ihren Kontern, also die sind eben verdammt schnell und so.
Ja, also aber auch da haben wir uns ja gesteigert. Also Wolfsburg zu Bremerhaven, also die Spielanlage war ja sehr ähnlich, aber halt die Qualität der Wolfsburger war halt nochmal deutlich besser und ich glaube, das wird jetzt dann die nächste Steigerung. Aber ganz ehrlich, um so zu sehen, das ist Eishockey, das will ich nicht sehen. Ich war froh, als Hans Zach aufgehört hat zu trainieren. Und jetzt kommen sie alle wieder mit dem Scheiß um die Ecke. Und nein, ich mag Mannschaften lieber, die Eishockey spielen, als Mannschaften, die versuchen, Eishockey oder das Spiel zu zerstören und Ding. Mag erfolgreich sein, ist durchaus, aber da habe ich ganz große Abneigung dagegen. Also ich liebe Eishockey und ich will, dass Eishockey gespielt wird. Und am liebsten mag ich das, wenn beide Mannschaften Eishockey spielen und nicht, wenn eine Mannschaft spielt und die andere steht hinten drin und versucht zu verhindern, dass Eishockey gespielt wird. Um jetzt hier wieder kritisch. Und deswegen hoffe wirklich, dass Ingolstadt auch ein bisschen Eishockey spielt und dass wir sportlich echt schöne Finalspiele haben. Und dann kann ich auch gönnen. Also da bin ich jetzt...
Ich muss aber sagen, ich erwarte mit Ingolstadt ein Team, das auch deutlich mehr aktiv mitspielen möchte, als es Wolfsburg und Bremerhaven getan hat, was dem EHC wiederum wieder tendenziell einen Tick mehr in die Karten spielen könnte.
Ich wollte gerade sagen, also ich sehe uns ja auch 55, 45, würde ich sagen, sind wir vorn, so von meinem Gefühl, also so ein leichter Favorit. Aber ganz ehrlich, warum stellen sich die Teams so oft hinten gegen uns rein? Weil es halt in der Hauptrunde sich oft zeigt, dass das erfolgreiche Mittel gegen uns ist, einfach ganz simpel Hockey zu spielen, eng vor dem eigenen Tor und vorne geradlinige Richtung Münchner Tor. Und deswegen machen die Gegner das, weil wir da, das hat man jetzt auch wieder gesehen, offensiv dann oft auch einfach keinen Weg und kein ja. Mittel finden noch dazu, wenn der gegnerische Torhüter dann auch noch gerade so seine Sahnephase hat. Ja. Also wenn Ingolstadt das spielen will, dann glaube ich, wird es hart, aber Ingolstadt ist eigentlich für mich nicht die Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt.
Kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also,
ihr habt schon die Spiele gegen Mannheim so ein bisschen verfolgt. Also
ja,
oh. Ja, aber Mannheim ist auch nicht München.
Eben.
Ja, aber das ist halt aber vom Spielansatz her muss man jetzt schon auch sagen, dass Mannheim durchaus näher an München vom wir wollen Eishockey spielen und wir haben ein paar technisch versierte Spieler, die gern mal was zeigen und da will der Puck ein bisschen laufen.
Aber solche hat doch Ingolstadt auch.
Ja, sie spielen. Ja, wenn sie es halt spielen, also.
Also, und wenn nicht, dann müssen wir endlich einen Weg finden, auch mal konsequent dann vorne im Abschluss unsere Chancen zu nutzen und dürfen halt dann hinten nicht so leichtfertig. Also, wie gesagt, ich sehe immer auch alle Möglichkeiten, dass wir dieses Ding gewinnen.
Also,
das war mein Lieblingsspruch. München entscheidet, wer deutscher Eishockeymeister wird.
Es bleibt ja auch immer noch dieses Ding, wenn Niederberger Niederberger Sachen oder der Final Niederberger wird, wie man ihn kennt aus den letzten Jahren, dann ja, dann wird das gut. Aber noch eine Sache. Man merkt hier auch der Markus, Ingolstadt ist in der Champions Hockey League angekommen, oder? Reden hier auch schon von der Cinderella Story und so. Also
das adaptiert man sehr schnell und sehr gut.
Ja, also. Das ist so ein Begriff, der kommt bei mir so CHL, erster Begriff, danach Cinderella Story. Das ist
absolut. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Glückwunsch, und das ist verdient, dass der EHC Ingolstadt wieder mal Champions Hockey League spielen darf. Ja. Also, ich glaube,
was mir übrigens auch noch Mut macht, sonst vergesse ich das wieder, gestern auch wieder, 7 Tore, 7 verschiedene Torschützen. Mhm. So Jungspunde wie Zuber und Vareka, die einfach sich da voll reinhauen. Und ich möchte jetzt auch mal eine Lanze brechen. Auch Freddy Tiffels fand ich gestern oberengagiert.
Ja.
Nicht immer glücklich, aber engagiert.
Sag mal so, der wird sich am liebsten auch mit dem Titel aus München verabschieden.
Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube immer noch, wenn der einen netzt, im ersten Spiel einen netzt und bei dem die Blockade im Kopf mit der Scheiße am Schläger sich löst. Ja.
Oh.
Also er kann es ja, wissen wir doch.
Wollen wir noch ein, zwei Worte über Kevin Reich verlieren? Dass das so läuft, das ist schon bemerkenswert. Also wir haben ja seine schwierige persönliche Lage schon diskutiert mit dem schweren Unfall seines Bruders, der eh schon eine Behinderung hat. Dann auch, er hat das öffentlich gemacht, nachdem er ja schon ein paar Mal wirklich harten Gegenwind bekommen hatte. Das musst du erstmal wegstecken und dann wirst du so ins eiskalte Wasser geschmissen und dann kriegst du in den letzten 3 Spielen gegen Mannheim genau ein Gegentor. Das ist halt schon echt hart. Das ist wirklich, also da kann man gar nicht so viele Hüte davor ziehen, wie wir gerade hier vielleicht um uns herum liegen haben. Das ist bemerkenswert und ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass das die letzten Spiele für ihn im Trikot des EHC Ingolstadt sein werden und dass sein Weg nach Iserlohn in die Heimatregion führen wird, dass der scheidende Mannheim-Trainer das mal noch schön plakativ auf der letzten Pressekonferenz mal so rausschmeißt, das kann man so machen, ist halt dann aber...
Ja, Mannheim macht halt Mannheim-Sachen.
Ja, so könnte man das zusammenfassen, wenn man das möchte. Aber da kann man wirklich nur sagen, Chapeau, Kevin Reich, und für ihn persönlich freut es mich tatsächlich, dass er sich jetzt nochmal so auf diesem Level auszeichnen kann. Er ist ja aus München nicht weggegangen, weil es ihm hier nicht gefallen hat oder so, sondern er wollte sich weiterentwickeln und die Nummer 1 in einem Team werden. Das hat nur bedingt geklappt in Ingolstadt, aber dass er jetzt die Chance hat, die Nummer 1 in der Finalserie zu sein, gehen wir davon mal aus, dass Michael Gartek nicht noch mehr eingreifen kann. Das ist ihm zu gönnen. Und natürlich, München will diesen Pott und ganz ehrlich, ich hätte gern in der nächsten oder übernächsten Folge, müssen wir noch gucken, wie wir das dann timen, gerne eine Meisterschaftsepisode, die dann vielleicht auch ein bisschen lauter, ein bisschen undeutlicher von der Sprache vielleicht auch ist und vielleicht auch, keine Ahnung, mit Verantwortlichen und Spielern, die einfach mal reingrölen, keine Ahnung, hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen. Sollte das aber wirklich in die Binsen gehen, dann gibt's einen, den man es aus Münchner Sicht nur gönnen kann, und das ist Kevin Reich.
Ich sage mal so, bei den anderen kann ich es nicht beurteilen, ob ich es denen gönne oder nicht, aber Kevin habe ich ja, also Mike, den hat ja jeder von uns auch in seiner Zeit hier so ein bisschen kennengelernt. Ich hab den mal in einem Open Locker auch interviewt und so, und der ist einfach ein cooler Kerl, und von daher gibt es da ja kein Wenn und Aber. Also Kevin, als Person gönne ich ihm das. Wegen mir wird er auch Final-MVP, was weiß ich. Wegen mir hält er auch 3-0, aber...
Solange dann 4 Münchner Siege stattdessen stehen, oder?
Ja.
Naja, wenn wir nochmal kurz auf die Hauptrundenbilanz blicken, das waren 4 Spiele, 4 Siege für München. Und die letzten 8 Duelle zwischen München und Ingolstadt gingen allesamt an München. Und München hat stets mindestens 3 Buden gemacht.
Ja, und da hat bewusster Kevin, oder besagter Kevin Reich auch das eine oder andere Mal nicht so gut ausgesehen. Sebi, was meinst du, Torhüter-Duell? Oder wird es anders entschieden?
Nee, ich glaube, dass beide gut halten werden. Ich hab so ein bisschen Bedenken, wenn Garteig wirklich wieder fit ist, dass, also, jetzt mal unabhängig, dass wir jetzt gegen Ingolstadt spielen. Es geht jetzt wirklich hier nur um Kevin Reich, um ihm hier nochmal kurz dieses Ding. Der hat sich dieses Finale verdient. Ja. Fertig. Und ich hoffe, aus menschlicher Sicht, dass das in Ingolstadt im Trainerteam und überall genauso auch angesehen wird. Weil wenn man sich die Spiele angeschaut hat, was der geleistet hat, er hat sich's verdient. Gut, und nächstes Jahr Iserlohn, da darf er dann sehr wahrscheinlich dann auch Nummer 1 sein, und dann
da Horn. Oder wie genau. Man es dort in einem anderen
Aber Dialekt ansonsten ausspricht. Ansonsten eigentlich werde ich irgendwie immer positiver auf dieses Finale hin, was
Ja gut, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, hey, Ingolstadt hat halt auch, ich glaube, 3-mal in Mannheim gewonnen, ne? Aber jeder hat
also in auf der anderen Seite
gewonnen, also von daher,
ja.
Was heißt das schon?
Und wenn wir die Ingolstädter jetzt so stark reden, dann ist das, wenn man ehrlich ist, auch ganz viel Understatement, weil es haben vielleicht viele Spieler noch nicht gezeigt, aber es ist jetzt eine neue Serie und die geht wieder los. Und auch da darf man durchaus wieder auf die Aufstellung schauen und auf die Statistikbögen. Und
deswegen sei ja.
Da ist München deutlich vorne. Das ist schon richtig. Also, dass der Gegner das durch Leidenschaft und Einsatz und Ding auch durchaus wettmachen kann, ist durchaus
da. Ich unterstelle ja jetzt aber mal, dass unsere Mannschaft auch Leidenschaft und Einsatz an den Tag legen wird.
Sollte sie.
Also ja, natürlich. nein, natürlich. Das ist aber vielleicht ist manchmal doch eben dieses Maß an Selbstvertrauen, dass man in den ersten paar Minuten nicht ganz so reingeht, wieder der Unterschied. Ich meine, das hat man gegen Bremerhaven, das hat man gegen Wolfsburg gesehen. Die ersten Minuten sind die schwierigen.
Ja, also erstens, ich glaube, ja, du musst Vollgas, und zwar in jedem Spiel. Und zweitens, wenn wir nochmal dazu kommen, was mir an unserer Mannschaft nicht gefallen hat in den beiden Serien jetzt zuvor, ist, dass man, finde ich, von der Körpersprache her, jedes Mal, wenn man ein Gegentor bekommen hat, so hatte man immer das Gefühl, jetzt sind sie so ein bisschen angenockt. Und auch wenn es nur 0-1 ist und noch 50 Minuten zu gehen sind, sie sind jetzt so ein bisschen angeschlagen. Und das, glaube ich, müssen sie auch abstellen, weil du wirst gegen Ingolstadt ganz sicher das eine oder andere Gegentor fangen.
Unsere Prognose für die Finalserie, ich sage München in 6.
Ich fände München in 6 auch cool, weil ich würde gerne in Ingolstadt deutscher Meister werden.
Ja.
Sebi, 4 Partybusse, deutscher Meistertitel in Ingolstadt.
Ja, ja, natürlich, ja, doch. Nein, ich will auf jeden Fall, ich denke, am Ende werden wir auch die Nase vorn haben. Doch 6 Spiele fände ich, glaube ich, ja. Das wäre dann Sonntag, oder? Nee, Dienstag. Mann.
Ja, aber dann ist das jetzt ausgemacht.
Von meiner Seite.
Okay.
Seemurakel hat gesprochen.
Hm? Ja. Ja.
Der Radio-Seuchenvogel hat gesprochen, ja.
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 Also vielleicht genau das vielleicht als Abschluss zum Themenkomplex Finalserie. Sebi darf nicht kommentieren in Ingolstadt, sehe ich das richtig?
Sebi darf nicht mal in die Nähe der Pressetribüne in Ingolstadt.
Ich darf nicht mal.
Übrigens auch nicht.
Bitte? Du auch nicht?
In München auch nicht.
Ach so, also Finalserie ist Sebi quasi jetzt gesperrt.
Ja, ich habe Radioverbot.
Ich auch.
Oh.
Also, es wird auch hart überwacht. Also,
Finde ich gut. Gut, dann wollen wir den Deckel drauf machen auf das Thema Finalserie. Wir können noch nicht sagen, ob wir dazwischen nochmal eine Folge aufnehmen, ob wir erst nach der Finalserie aufnehmen. Seht uns nach, folgt uns einfach auf Facebook, Twitter, Instagram. Wir werden euch sagen, was unsere Pläne da so, wie die da so gedeihen und was unsere Gedankengänge sind und wie es dann auch letztendlich sein wird. Wir gehen mal so ein bisschen weg und blicken weit in die Zukunft. Denn im Jahr 2027, wenn es nach unseren Wünschen oder
AC Paris Astana, hey.
Es wird eine Eishockey-WM stattfinden und Deutschland bewirbt sich, hat als einzigen Kontrahenten noch Kasachstan übrig. Und es ist ja immer dann die Frage, mit welchen Stadien geht man denn ins Rennen? Und es gab eine Vorauswahl, die bestand, lasst mich nicht lügen, es waren München, Berlin, Düsseldorf, Köln, Mannheim, Krefeld, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Diese wurde gekürzt vor einiger Zeit auf Mannheim, München, Düsseldorf, Köln. Und jetzt war die Frage, wann oder beziehungsweise erstmal wann und welche Teams oder welche Standorte, mit welchen geht der Deutsche Eishockeybund ins Rennen? Und pünktlich gestern zum Tag 7, Halbfinalspiel 7, ging die Meldung des Deutschen Eishockeybundes heraus. Und Überschrift 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft. DEB geht mit Düsseldorf und Mannheim ins Rennen. Sagen wir mal so, es hat für Diskussionen gesorgt im deutschen Eishockey-Kosmos, wohlgemerkt. Ich lese einfach mal ganz kurz die kurze Stellungnahme vor. Das Präsidium des Deutschen Eishockeybund hat sich einstimmig für die Spielstätten im Falle einer Vergabe der WM 2027 an Deutschland entschieden. Ausgewählt wurden der PSD Bank Dome in Düsseldorf und die SAP Arena in Mannheim. Zum Abschluss des Ausschreibungsverfahrens bezüglich der möglichen deutschen Spielorte einer IIHF-WM im Jahr 2027 in Deutschland fanden zwischen 4. und 6. April 2023 die abschließenden offiziellen Site-Visits des Eishockey-Weltverbandes in beiden Arenen statt. Das mehrstufig transparente und objektive Bewerbungsverfahren zur Standortwahl wurde bereits im Herbst 2022 gestartet, worauf sich beim DEB insgesamt 6 Arenen als mögliche Austragungsorte beworben haben. So. Jetzt sagen wir mal, wo fangen wir denn jetzt an? Mannheim und Düsseldorf sollen es werden. 13.600 und 13.200, glaube ich, sind die Kapazitäten der beiden Hallen. Fangen wir doch einfach mal an, Bauchgefühl. Was waren eure ersten Gedanken, als diese Meldung so rausgegangen ist?
Die wollen uns verarschen.
Ehrlich, seit der CHL-Entscheidung damals wisst ihr ja, ich bin kein Freund mehr vom DEB und das passt für mich wieder ins Bild, dass sie irgendwie einen Knall haben. Ich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen. Und das ist jetzt übrigens eine Aussage, die ist keine Aussage gegen Mannheim oder gegen Düsseldorf. Sind beides wunderbare Städte mit wunderbaren Hallen, aber wenn ich verdammt nochmal eine niegelnagelneue Halle habe und
lösen wir das Ganze doch mal auf. Ich kann Düsseldorf nachvollziehen, Düsseldorf als Stadt, der PSD Bank Dome, wie er mittlerweile heißt, von der Größe und von der Modernität, glaube ich, ist das machbar. Ich glaube, Trainingsflächen sind auch vorhanden. Hospitality ist vorhanden, internationaler Flughafen vorhanden. Es gibt ja die Option, das Eröffnungsspiel in einem großen Stadion mit verschließbarem Dach zu spielen. Das ist in Düsseldorf vorhanden. Würde also in der Hinsicht auch doppelt oder ergibt für mich in dieser Hinsicht doppelt Sinn. Deswegen finde ich die Wahl von Düsseldorf durchaus nachvollziehbar. Dass es Köln nicht geworden ist mit der größten Eishockeyhalle Europas, kann ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. In puncto, die Halle hat halt schon drei Weltmeisterschaften gesehen. Sie ist für Vorrundenspiele manchmal ein bisschen überdimensioniert. Es soll dem Vernehmen nach immer mal wieder auch organisatorische Schwierigkeiten in Köln gegeben haben rund um Weltmeisterschaften. Dass es dadurch dann einmal jetzt dann Köln mal nicht ist, ja, kann passieren. Gegen Mannheim ist grundsätzlich erstmal nicht großartig was zu sagen. Die waren Spielort 2010. Ist eine Eishockeystadt, hat Trainingsflächen, über die Hospitality kann man jetzt so ein bisschen reden. Flughafen Frankfurt ist ähnlich weit weg wie der Münchner Flughafen, das kann man auch noch sagen. Aber irgendwie tue ich mir schwer, warum es München nicht geworden ist. Und das hat mehrere Gründe. Mir geht es nicht um München als Stadt oder als Eishockeystadt, was ja gerne mal auch München abgesprochen wird. Oder dass es natürlich aus Münchner Herz, Münchner Stammtischsicht jetzt auch irgendwie schade ist. Aber da wird gerade eine der modernsten Arenen Europas gebaut mit drei Trainingsflächen. Hospitality ist da. Du hast einen internationalen Flughafen. Und jetzt kommt für mich eigentlich so der ganz große Punkt. München ist das Zentrum des Eishockey-Epizentrums Bayern. Nirgendwo ist die Dichte an Eishockey-Fans und an Eishockey-Vereinen und Aktiven so dicht und so groß wie bei uns. Und hinzu kommt noch die regionale Nähe zu den eishockey-affinen Ländern Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Tschechien, Slowakei. Wenn da nur eine Handvoll in München spielt, dann ist auch eine 10.500er Halle wie der SAP Garden rappelvoll. Und ich tue mir da einfach so ein bisschen schwer, wo denn da die Punkte sind, die gegen München gesprochen haben und beispielsweise jetzt in diesem Fall für Mannheim.
Ja, es wäre schön, wenn man sich dazu mal äußern würde, weil das ist jetzt, da können wir jetzt viel stochern im Trüben hier. Ja.
Also, nein. Ja, wie gesagt, was mich an der Geschichte, ich bin da ja auch immer ein bisschen. Ich würde mir ja wünschen, wenn man so Sachen auch einfach mal ein bisschen verteilt. Und ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt für Düsseldorf auch Köln mal, also man möge es mir verzeihen, aber ich nehme jetzt da mal das komplette Rheinland dazu, die ja durchaus schon Austragungsorte waren. Wie gesagt, die Halle oder das Fußballstadion, das man zumachen kann, das ist ein Punkt, den musst du denen geben. Auf der anderen Seite, wenn nicht München, also auch Berlin, also ich meine, jetzt mal Ding, also wenn man hier schon Schwarz-Rot-Gold denkt, dann das ist halt einfach auch mal die Hauptstadt und die haben dieses fucking große Stadion und die haben da auch alles drumrum.
Also angeblich werden die sogar deutscher Rekordmeister, habe ich gehört.
Ja, also das sind so Sachen, die auch, also ich tue mir einfach schwer mit dieser Entscheidung für Mannheim und das hat jetzt nichts mit Mannheim, als weil ich also ausnahmsweise hat es nichts mit Plachter zu tun. Es ist aber ich sehe da München oder Berlin deutlich eigentlich deutlich vorne, weil
wir haben beim Deutschen Eishockeybund mal nachgefragt, weil wir wollten einfach auch wissen, es muss ja Gründe gegeben haben. Und wir waren nochmal neugierig und haben uns mit dem DEB in Verbindung gesetzt und haben ein paar Fragen gestellt. Und wir haben Antworten bekommen, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die erste Frage war, welche entscheidenden Faktoren haben denn für Mannheim und Düsseldorf als Spielorte gesprochen? Die Antwort des DEB lautet, es gab einen transparenten Ausschreibungsprozess, auf den sich 6 Arenen beworben haben. In 2 Schritten wurden dann seitens des DEB-Präsidiums gemäß den Vorgaben der IIHF auf die beiden finalen Standorte reduziert. Es wurde auf Basis von 4 sachlichen Bewertungskriterien, dazu zählen Arena, Infrastruktur, Wirtschaftlichkeit und Unterstützung von Stadt und Land entschieden. Alle Arenen haben diesem Prozess und den entsprechenden Kriterien verbindlich vor dem Eintritt in die Bewerbungsphase zugestimmt. Dieser Auswahlprozess fand in Zusammenarbeit mit einer externen Agentur statt, die über große Expertise in Sachen Ausschreibungen von sportlichen Großereignissen verfügt und auch schon mit anderen deutschen Spitzensportverbänden erfolgreich zusammengearbeitet hat. Die Auswahl der beiden finalen Arenen wurde vom DEB-Präsidium einstimmig festgelegt und beim kürzlich erfolgten Site-Visit seitens der IIHF bestätigt. Also, Infrastruktur, Arena, Wirtschaftlichkeit, Unterstützung von Stadt und Land. Das sind die Punkte. Oh. Also, Wirtschaftlichkeit weiß ich jetzt nicht. Also, es gab ja durchaus mal vom einen oder anderen den Aspekt, ja, in München wird sich halt mit einer Baustelle beworben. Das hat aber zum Beispiel in Finnland mit Tampere seinerzeit auch keinen Ausschlag gegeben. Also, das kann kein Kriterium sein. Also, von der Arena an sich, 10.000, also, man kann jetzt vielleicht über die Größe sprechen, aber ich sag mal, dass das deutsche Team am größeren Standort spielt, mit der größeren Halle macht Sinn, was in dem Fall in Düsseldorf wohl gewesen wäre. Also egal welches andere, ne, wäre der andere Standort gewesen. Und bei einer Auslastung, jetzt sind wir uns mal ehrlich, wenn da nicht gerade USA gegen Kanada spielt, ist im Normalfall die zweite Halle nicht immer komplett gefüllt. Ja. In München hättest du aber mit einer kleineren Halle die Chance gehabt, eben mit einem Heimteam wie Tschechien, Österreich, Italien, Schweiz, Slowakei. Hätte ich alles wirklich für möglich gehalten. Also Wirtschaftlichkeit, damit könnte man jetzt so ein bisschen auf Hallengröße rübergehen, aber Infrastruktur, Arena, glaube auch, dass es eine Unterstützung von Land, Stadt und Land jetzt mangelt, glaube ich, jetzt eher nicht.
Bitte, und ganz ehrlich, das Baustellenargument ist hinfällig, sonst gäbe es in anderen Sportarten niemals Weltmeisterschaften. Da wird sich so lange im Voraus beworben, dass noch nicht einmal Stadien stehen. Also es ich glaube, dann hätten wir auch keine Fußball-WM 2006 in Deutschland gehabt, wenn ich das jetzt als Argument nehme.
Wohl wahr. Wir wollten natürlich dann auch wissen, welche entscheidenden Faktoren haben denn gegen die Stadt München und gegen den SAP-Garten gesprochen? Die Antwort des DEB kurz und knapp. Es war keine Entscheidung gegen München, sondern eine Entscheidung für Düsseldorf und Mannheim. Auch die Standorte München und Köln hatten jeweils eine sehr gute Bewerbung eingereicht.
Ja gut, was sollen sie schreiben? Also ich meine, die werden jetzt nicht sagen, München ist, wir mögen München einfach nicht und deswegen ärgern wir die in regelmäßigen Abständen. Das werden sie nicht reinschreiben. Und oder dass die Bewerbung war voller Rechtschreibfehler und mein Gott. Also das ist so eine Floskelantwort, oder?
Ja, es ist halt einfach eine Business-Antwort.
Wir wünschen München noch viel Erfolg auf dem weiteren Eishockey-Weg.
Und dann haben wir auch noch gefragt, eben das Thema, was wir schon angesprochen haben, die Lage Münchens im Zentrum des Eishockeylandes Bayern mit der räumlichen Nähe zu den Eishockey-Affiliationen Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Tschechien und Slowakei erschien vielen Experten als einer der herausragenden Punkte pro München, um viele Fans anzuziehen. Und wir wollten wissen, war das denn auch ein Thema beim DEB? Also natürlich musste es ein Thema sein, aber man muss natürlich auch mal nachhaken. Und da haben wir die Antwort bekommen vom Deutschen Eishockeybund. Im Rahmen der 4 oben erwähnten Kriterien ist selbstverständlich auch dieser Punkt ein Thema gewesen. Auch bei der letzten WM in Deutschland war München kein Spielort und die Arenen waren sehr gut von Fans aus den betreffenden Nationen besucht.
Gut, ja, wisst ihr was, dann gibt's doch einfach die WM immer an den gleichen Spielort, weil es war ja immer ein Erfolg. Warum sollen sich dann überhaupt andere Städte bewerben? Also ja. Das ist ja mal, die Argumentation ist ja, also, wow.
Ja, auch, ja, ist es jetzt schon zu viel, wie heißt das, Verschwörungstheorie, wenn man sich einmal das DEB-Präsidium anschaut und dann schaut, wo die Veranstaltungen hingegangen sind?
Wir sind ein Stammtisch, wir können auch Theorien reinlassen.
Also, hier, wenn Dr. Peter Merten aus Heppenheim und Andreas Niederberger aus Düsseldorf hier schon mal die Hälfte der Präsidiumstimmen ausmachen und
ja, aber das mit dem Niederberger, da musst du vorsichtig sein, weil da gibt es ja viele Verschwörungen, deswegen gab es ja auch keine Strafe gegen ihn in der Bremerhaven-Serie und ba, 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 also
ja, ja, ja.
glaube, Verschwörungstheorien im deutschen Eishockey sind am Ende vielleicht ein großes schwarzes Loch, aber.
Wird es ja nie geben.
Eben.
Also, wie gesagt, also ich finde auch diese Argumentation ein bisschen schwammig. Wir haben natürlich auch bei der Red Bull Stadion München GmbH mal kurz nachgehakt. Die wollten kein Statement abgeben. Kann ich ehrlicherweise aber auch irgendwo verstehen, aber natürlich haben wir es versucht. Was aber ganz ehrlich, sollen die sich jetzt beschweren? Das würde man nicht machen.
Nein, also, um Gottes Willen. Also erstens kriegen wir, glaube ich, den Garten auch mit anderen Geschichten ganz gut gefüllt und ausgelastet und
ich sage mal, es ist kein Geheimnis, dass in München der Münchner Eishockey-Kosmos enttäuscht ist. Das ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis. Und dass der große dass nicht nur der Münchner Eishockey-Kosmos, sondern ein Großteil des deutschen Eishockey-Kosmos etwas verwundert ist, glaube ich, ist jetzt auch kein Geheimnis.
Ja, und dann weiß ich halt, da auch wieder nicht vernünftig erklärt wird, weißt du, wenn die es vernünftig argumentieren würden, aber es ist halt wieder nur so in den Raum geschmissen, Standardpresseantwort geschrieben und gut ist. Und jetzt geht bitte gefälligst zu dieser WM und fragt mich weiter nach.
Ja, geht nicht nur gefälligst zu dieser WM, wenn sie denn nach Deutschland kommen, sondern der DEB beendet seine Antwort an uns auch mit folgendem Satz. Der DEB freut sich jetzt am 9. Mai 2023 beim WM-Vorbereitungsspiel gegen die USA zu Gast in München zu sein.
Ja, so, oh ja, aber in eure alte Halle kommen wir nochmal, da habt ihr
ja, bitte. Ziehen wir euch noch mal das Geld aus der Tasche.
Ja, ja, wie gesagt, der DEB und ich, wir sind, ihr wisst ja, ich bin ja sowieso nicht so ein Länderspielgucker und damals dieses Ding vor der CHL, das hat mir nachhaltig den Kraut ausgeschüttet.
Ja, lassen wir stehen. Viel Kopfschütteln in dieser Thematik. Und jetzt bleibt abzuwarten, ob Deutschland überhaupt die WM bekommt. Die Entscheidung fällt im Rahmen der Eishockey-WM, die im Mai stattfinden wird. In Finnland und Lettland und warten wir es mal ab, ob es überhaupt so weit kommt oder ob die Titelkämpfe doch nach Kasachstan gehen.
Ich denke, dass die auch gute Chancen haben. Also Kasachstan gehe ich fest davon aus.
Also im Geld scheitert es dort jedenfalls schon mal nicht.
Ja.
Also so viel ist klar.
Nur erstens das und also ich meine allein die, also die Arena in Astana, die macht schon auch was her und also es ist
Wir werden es im Blick behalten, liebe Freunde, wir biegen langsam aber sicher auf die Zielgerade dieses Stammtisches 135 ein, müssen aber noch auf eine kleine Meldung eingehen, die am heutigen Donnerstag aufgeploppt ist. Wenn man es genau nimmt, ist sie sogar am Mittwoch spätabend noch aufgeploppt und zwar aus Mannheim. Denn es geht um einen Bericht der Bild und da geht es um den erneuten Umbruch, der in Mannheim ansteht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, was tangiert uns das? Es tangiert den Münchner Eishockey-Kosmos insofern, dass es da um Personalien geht, die München betreffen. Wir fassen mal zusammen. Nico Kremmer fix nach München. Das ist uns bekannt.
Alter Hut,
sehr ja. Lange. Ja. Dass Markus Eisenschmidt wohl fix nach München kommt, davon können wir mittlerweile fast ausgehen. Also es deutet extrem viel darauf hin, dass es so kommen wird. Das ist also auch nicht die große Überraschung, aber es ist quasi ein Mosaiksteinchen mehr. Auch das haut uns jetzt nicht unbedingt extrem aus den Latschen. Neu in der Verlosung ist allerdings Tim Wohlgemuth und, wie ich zitiere, Gerüchte über einen Wechsel nach München kursieren. Und ich sag mal so, Tim Wohlgemuth war in München vor 2 Jahren schon mal ein Thema. Damals ging es aber darum, dass das junge Talent eben nach Mannheim geht und nicht nach München. Und das war eine Riesendiskussion, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Und vor allem Christian Winkler hat damals deutlich gemacht, in dieser Altersklasse, wir haben eine große Akademie, da werden wir extern jetzt nicht wildern. Oder wir werden vielleicht mal eine Anfrage stellen, aber wir kämpfen nicht bis um alles da, wenn wir eine Akademie haben, wo wir die Leute selbst ausbilden. Jetzt wird Tim Wohlgemuth im Sommer 24, fällt aus dieser Riege raus. Und ich sag mal so, wenn so ein Mann auf dem Markt ist, wäre es ja blöd, nicht zumindest mal anzufragen. Oder was meint ihr?
Ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich glaube, man muss aber da die Kaderplanung im großen und Ganzen sehen, weil wenn du drei Spieler jetzt von dort holst, müssen ja auch drei Slots frei werden. Und ja, wir wissen Tiffels, wir wissen Schütz und wir wissen nicht, wer der Dritte sein könnte oder ob man vielleicht sagt, ich spare mir vorne eine Ausländerlizenz und investiere noch in eine Ausländerlizenz hinten oder was auch immer. Dass es für sich genommen ein interessanter Spieler ist.
Also,
ist klar.
Ich glaube immer noch, dass das insgeheim Christian Winklers Hobby ist, dass er sich jetzt beruflich noch irgendwo als Ziel gesetzt hat. Wenn der DEB uns ärgert, dann stellen wir in München eine bayerische eigene Nationalmannschaft auf. Und so, und so wie wir hier verpflichten. Also ich meine, man muss ja nur mal schauen, wer alles kommen soll hier. Bittner, Eisenschmied, Grämmer, Wohlgemut und wen wir alle schon da haben hier, Kastner, Hager, Abelshauser und. Also irgendwann, lieber DEB. Hört sich.
Hast du gerade hast du Geheimplan ja. enthüllt?
Genau. Irgendwann meldet der BFV. Also das wird.
Ja, wir werden sehen. Wir machen an dieser Stelle gehen wir jetzt nicht tiefer darauf ein, was da passieren wird. Ich denke, nach der Saison wird es noch genügend Möglichkeiten geben, über den künftigen Kader des EHC Red Bull München zu diskutieren, über Personalentscheidungen. Und das werden wir dann dazu tun. Nur so, wenn so ein Thema aufploppt, dann werden wir das natürlich zumindest mal ansprechen. So, mein Blick auf den manchmal schlauen. Ach, eine kleine Sache noch. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Bei dieser Thematik, wir haben das natürlich auf unserem Twitter-Kanal auch rausgeschmissen, ne? Weil wir wollen euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten, was sich denn im Münchner Eishockey-Kosmos tut. Hat durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt, dieser Bildartikel. Jetzt wird's interessant. Also wir haben halt zusammengefasst, was wir euch gerade gesagt haben. Krämmer, Eisenschmidt, Wohlgemut. Und man guckt natürlich so, wer diesen Post dann auch so liked. Das sind dann meistens die bekannten Eishockey-Beobachter. Und dann kommt ein Like von Jonathan Blum dazu.
Boah. Gerüchteweise sollen Eishockeyspieler auch Mobiltelefone besitzen und gelegentlich.
Sogar Diensttelefone, meinst du?
Mhm.
Gibt es sowas? Weiß ich gar nicht.
No.
was fast noch ein Tick interessanter ist. Es gab natürlich einige Rückmeldungen und Antworten auf diesen Tweet von uns. Natürlich einer, der kommen musste. Wie der andere angebliche Münchner Verein, der mit dem überflüssigen Trainerwechsel die Konkurrenz leer kaufen.
Ja, weil man ja im Eishockey auch die Konkurrenz leer kaufen kann.
Richtig. Wir haben darauf geantwortet. Mannheim zahlt die mit Abstand höchsten Gehälter in der DL. Daher hinkt der Terminus mit Leerkauf an allen Ecken und Enden. Neben dem Faktor Gehalt wechseln Spieler übrigens auch gerne mal wegen fehlender Perspektive, mangelnden Wohlfühlfaktor oder auch aus privaten Gründen. Und auch bei diesem Kommentar hat ein gewisser John Blum einen kleinen Like hinterlassen.
Ja, also mal ehrlich. Leer kaufen und dann in Bezug auf Mannheim, ich mach's euch nicht lächerlich da draußen, echt.
Also
Wahnsinn. Echt Wahnsinn.
Aber ihr wisst doch, die Leute kommen nur wegen dem Geld nach München.
Ja, natürlich. Und im Mannheim kommen, weil es so schön quadratisch ist, das wissen wir ja alle. Ne? Mhm. Deswegen ist der Corby Holz auch da eingegangen und nicht in seiner Heimat, das wissen wir alle, ja.
Und zur neuen Saison kommt Tom Kühnhackel.
Ja, auch weil es so schön quadratisch ist. Meine Fresse.
Ja, aber es ist ja nichts Neues. Also diese.
Jetzt sind schon draußen und nerven mich trotzdem noch. Das gibt's ja nicht.
Wobei diese Konkurrenz-Leerkaufen-Theorie, die kam aus Augsburg.
Ja, die sind auch draußen und nerven immer noch.
Die sind sogar wieder drin.
Ja, nerven. Ach, bitte jetzt nichts Negatives über dich. Sebi, hast du noch irgendwas zu erzählen?
10.30 Uhr Sonntag. Ich.
Also bei mir ist es 10.09 Uhr.
Nein, hier Sonntag, wenn es losgeht. Also so. für Spiel 2. Also das wird meine persönliche Herausforderung für das Wochenende.
Ach so, ja, das ist eine sehr frühe Abfahrt, da hast du natürlich recht. Aber hey, wir haben Tickets bekommen und das mit den Tickets war jetzt auch nicht unbedingt so ganz einfach. Also jetzt für uns Auswärtsfahrer, wenn du es organisiert machst, schon, aber das mit den Tickets für unsere Heimspiele war jetzt auch gestern und heute ein unerfreuliches Thema für so manchen Münchner Fan.
Ja, sind wir wieder beim Thema, die sind draußen und trotzdem nerven uns die Mannheimer.
Hä?
Hä?
SAP-Ticketing.
Ach so, ja. Also ich weiß nicht. Ich glaube, so ganz gut war es nicht, direkt nach Spielende zu verkünden. So, der Ticketshop ist ab sofort freigeschalten, weil, also wenn man sowas macht, sollte man die Serverkapazitäten dafür haben. Und vielleicht, also, ich weiß nicht, wir hatten die verrückte Idee ja gestern schon mal, so ein Ticketverkauf vor Ort nach so einem Spiel, so an der Halle, so mit hier.
Damit alle, die beim Spiel sind, auch eine Chance haben, also die treue Kundschaft, die zu Spiel 7 schon da war, als erstes die Möglichkeit hätte, sich für ein Finale einzudecken.
Ja, das wäre wahnsinns ausgeflippte Idee, glaube ich.
Eine wahnsinns ausgeflippte Idee ist auch dieser Stammtisch, den wir demnächst wieder begehen wollen, dann hoffentlich mit einer extrem meisterlichen Laune. Oder zumindest einer optimistischen Laune. Schauen wir mal.
We will see.
Ja, we will see. Wir freuen uns auf alle Fälle auf eine historische Finalserie. Wie gesagt, erste rein bayerische Finalserie. 1-2, Eishockey, Herzenslust mehr. Es kann nur genial werden. Freunde, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich den Deckel drauf machen. Mit Überlänge heute.
Ja, machen wir.
Mach mal einen Deckel drauf, ich muss Kraft sammeln und dann noch die letzten paar 100 Auswärtskilometer in der Saison reinholen.
Mach das, mach das. Dann bedanken wir uns fürs Dabeisein bei diesem Stammtisch mit der Nummer 135. Verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Nehmt euch gerne mal kurz eine Minute Zeit, ach nicht mal, 30 Sekunden. Hinterlasst eine hohe Sternebewertung dort, wo es geht. Das hilft uns wirklich. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Finalgrüßen vom weiß-blauen Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich und vor allem jetzt immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus. Servus.